Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was aus der kulturellen arabischen Großmacht Libanon wurde, warum Cancel Culture so gefährlich ist und ob die Politik bei der Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz selbst ein strukturelles Problem hat. Themen dieser Stunde. 4 Tage nach den zerstörerischen Explosionen in Beirut demonstrierten wieder tausende Libanesen in der halb zerstörten Stadt mit 300.000 obdachlos gewordenen Menschen gegen die Regierung. Die kündigte am Abend Neuwahlen an. Stefan Weidner ist Islam- und Literaturwissenschaftler. Er hat ein Lesebuch über Beirut herausgegeben und im vergangenen Jahr eines mit Literaturen des Orients veröffentlicht. Heute Abend hat er arabische Nachrichten gehört und gesehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Was sind für Sie die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages?
Dass in Beirut intensiv demonstriert worden ist. Es kam zu Straßenschlachten. Die Wut der Bevölkerung ist deutlich geworden. Und das politische Establishment hat zumindest insoweit reagiert, als der Ministerpräsident Neuwahlen angekündigt hat. Ich glaube nicht, dass das groß etwas bringt. Aber die Wut ist spürbar. Man hat Ministerien besetzt. Das Außenministerium, das Umweltministerium ist angezündet worden. Das Energieministerium ist besetzt worden. Das heißt, die Wut ist spürbar. Und ich glaube, es wird in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel im Libanon passieren.
Protestiert wird gegen ein, wie es heißt, System, das das Land zerstört habe. Ist der bunte Libanon mit seinem religiös-politischen Fleckenteppich also letztlich doch kein Erfolgsmodell?
Ja, man muss sagen, er ist gescheitert. Tatsächlich ist er gescheitert. Libanon war ja deswegen interessant und auch deswegen ein kultureller Hotspot in der arabischen Welt, weil es eben eine Pluralität hatte, weil es eine politische und religiöse Vielfalt war, die auch gelebt wurde, die offiziell akzeptiert wurde. Es war ein pluraler Staat und es ist in gewisser Hinsicht immer noch ein pluraler Staat, aber es ist nicht gelungen, diese Pluralität politisch so zu kanalisieren, dass sie nicht in Anarchie mündet, nicht in Chaos mündet. Leider sehen wir seit vielen Jahren, ich würde sagen seit 10, 15 Jahren, sehen wir, wie die libanesischen Politiker es nicht mehr schaffen, sich zusammenzuraufen, wie sie keinen gemeinsamen Nenner mehr finden und jeder in die eigene Tasche wirtschaftet. Das Ganze wird natürlich befeuert und verkompliziert durch die vielen Konflikte in der ganzen Region, vor allen Dingen die arabischen Revolutionen, der syrische Bürgerkrieg, die Auseinandersetzung mit Israel und so weiter.
Heißt das auch, das einstige Paris des Ostens, der Libanon als kulturelle arabische Großmacht, sind nicht erst am Dienstagabend untergegangen?
Ich glaube nicht, dass sie wirklich untergegangen sind, nicht diese kulturelle Vielfalt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Libanon ein Land wird wie Ägypten, wie Jordanien, wie die Golfstaaten, wo wirklich keine kulturelle Freiheit mehr herrscht. Das glaube ich nicht. Was untergegangen ist, ist der Optimismus. Was untergegangen ist, ist sozusagen der Glaube an den Libanon. Es gibt viele libanesische Kulturschaffende, die jetzt sagen, naja, wir haben die ganze Zeit so ein Idealbild von Beirut hochgehalten. Wir haben uns immer daran erinnert, an die große Zeit. Und irgendwie haben wir davon noch gezehrt und immer gehofft, dass wir sie wiederbeleben können. Aber sie begreifen jetzt, dass das ohne weiteres nicht geht. Es braucht eine ganz tiefe Veränderung des politischen Systems. Und das heißt, man muss diesen Konfessionalismus aufgeben, der nach dem libanesischen Bürgerkrieg 1990 hat man ein System geschaffen, das dafür sorgt, dass jede der Konfliktparteien praktisch ihren Anteil am Staat hat, ihre eigenen Pfründe hat. Das alles in einer Demokratie, wo aber immer nur dieselben Leute gewählt worden sind. Die Leute, die heute wirklich an der Macht sind, sind immer noch die Warlords aus den 80er Jahren. Das muss man sich vorstellen. Und dieses System hat in gewisser Hinsicht diese Vielfalt bewahrt, aber es hat es nicht geschafft, da mit irgendwie produktiv umzugehen, da irgendwie eine Einheit zu schaffen. Und das ist das, was sich jetzt ändern muss.
Der kulturelle Marktplatz Beirut, der Schmelztiegel Libanon, das ist doch angesichts der Zerstörung in der libanesischen Hauptstadt auch mittelfristig gar nicht wieder aufzubauen, oder?
Ja, das stimmt. Also die Verheerungen sind wirklich furchtbar. Ich habe nur gehört vom Goethe-Institut, das ist erst vor wenigen Jahren in der Nähe des Hafens neu bezogen worden, das Gebäude. Da gibt es schwere Schäden, die Glasscherben sind kaputt, Teil des Mobiliars. Ähnliches gilt für das berühmte alte Deutsche Orient-Institut, das den Bürgerkrieg überlebt hat, wo man tatsächlich auch eine Bibliothek gebaut hat während des Bürgerkriegs, die bombensicher ist, die druckwellensicher ist. Also die Bibliothek wird gerettet sein, aber natürlich Teile der Innenausstattung, auch die Fensterscheiben sind kaputt. Für die normalen Bürger gilt das verstärkt, die natürlich nicht die Mittel haben, das ohne weiteres zu reparieren. Es kommt zu Plünderungen in den Wohnungen, wo es keine Türen mehr gibt. Sie müssen sich vorstellen, eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft ist ums Leben gekommen. Die Gattin des holländischen Botschafters, habe ich eben gelesen, ist gestorben heute Nachmittag an ihren Verletzungen. Besonders schlimm ist es natürlich auch in finanzieller Hinsicht, weil ja mehrere Krisen zusammenkommen. Es ist die große Finanzkrise, eine große Inflation. Die Leute kommen nicht mehr an ihre Ersparnisse dran, können ihre Dollarkonten nicht mehr abheben. Und hinzu kommt natürlich die Corona-Krise. Und das trifft ganz besonders natürlich die Kunstschaffenden, die Intellektuellen, die nicht mehr auftreten können, die Verleger, die nicht mehr zu den Buchmessen reisen können, die ihr Geld nicht mehr verdienen können. Sie können es aber nicht nur verdienen, sie können es auch nicht mehr von den Banken abheben. Und das ist also kurz- und mittelfristig eine extrem schwierige Situation. Und man kann nur hoffen, dass es vielleicht tatsächlich auch zu internationalen Hilfsaktionen kommt, wie es ja in humanitärer Hinsicht derzeit schon geschieht.
Was bedeutet denn die jetzige Situation dann für die aktuelle Produktion, auch gerade von arabischer Literatur, für die Sie Fachmann sind?
Also die arabische Literatur und besonders die libanesische Literatur und die libanesische Verlagslandschaft ist ja krisenerfahren. Sie haben den Bürgerkrieg durchgemacht, sie haben die ganze lange schwierige Zeit des Wiederaufbaus durchgemacht. Und diese Krisenerfahrung gibt mir Hoffnung, dass sie wissen, wie sie mit auch dieser Krise umgehen können, zumal die meisten Autoren nicht erwarten, dass sie von der Literatur leben können. Auch die Verleger erwarten nicht, dass sie reich werden. Das sind alles, ja, ich würde nicht sagen Hobbyverleger, sondern es sind einfach passionierte Verleger. Es geht nicht darum, viel Geld zu verdienen. Dasselbe gilt für die Autorinnen und Autoren, die alle noch andere Jobs haben. Und das gibt mir Hoffnung, dass sie auch diese Krise überleben werden und vielleicht sogar gestärkt da herauskommen. Aber ich hoffe, dass es eine internationale Solidarität und vielleicht auch tatsächlich Hilfe für diese Autorinnen, Autoren und die libanesischen Verlage und überhaupt die Kulturlandschaft geben wird. Nicht nur die humanitäre Hilfe, die wir jetzt schon sehen.
Sagt der Islam- und Literaturwissenschaftler Stefan Weidner. Ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen noch einen guten Abend.
Gerne.
Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckert, umstritten und ausgeladen in Hamburg, weil am Veranstaltungsort Angst vor einem sogenannten schwarzen Block bestand. Davon ist inzwischen keine Rede mehr, aber man bleibt dabei, nach Warnungen aus der Nachbarschaft wäre die Veranstaltung gesprengt worden. Netzkritik am Lob des Kabarettisten Dieter Nuhr auf die Wissenschaft war zuvor von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gelöscht und dann wieder eingestellt worden. Auch wenn die Ruhr-Triennale nächsten Freitag hätte eröffnen können, der Historiker Achill Mbembe hätte keine Rede halten dürfen. Was ist los in Deutschland? Das habe ich den Politik- und Kulturwissenschaftler Klaus Leggewie gefragt. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Warum ducken sich mehr und mehr Veranstalter weg, wenn von irgendwoher Kritik kommt?
Weil sie feige sind, weil sie sich dem Druck nicht aussetzen. Der Druck ist erstmal virtuell, das sind ja meistens Gerüchte. Und wenn man so weitermacht, wie wir das im Moment machen, dann ist das ein Todesstoß für eine Gesellschaft, die auf Meinungs- und Gedankenfreiheit beruht. Also hier wird ja auf Verdacht randaliert. Das Buch von Frau Eckert ist meines Wissens noch gar nicht erschienen. Man kann also nur auf ihre früheren Wortmeldungen Bezug nehmen. Die passen gewissen Leuten nicht und dann wird Druck ausgeübt und das bedeutet, dass Kulturschaffende, die vom gesprochenen Wort leben, mundtot gemacht werden. Das heißt, sie, um es klar zu sagen, virtuell zu töten und solche Wünsche sind von schwerster Aggressivität getragen. Man möchte, dass Leute, die Meinungen haben, die einem nicht passen, der Schneid abgekauft wird und man möchte sie zu Büßergesten veranlassen.
Wenn es um die Ursachen geht, was ist für Sie schlimmer, der Druck oder die Feigheit?
Naja, wir müssen uns schon fragen, woher dieser Wahn kommt. Es handelt sich meines Erachtens um einen Narzissmus der allerkleinsten Differenz, denn in der Regel sind hier nicht Ultrarechte und sozusagen wirklich gefährliche Gegner unserer Gesellschaft und unserer Demokratie im Visier, sondern immer gewissermaßen ein Streit zwischen besonders Linken mit anderen Linken oder zwischen Linken und Liberalen. Das heißt, man versucht eigentlich im eigenen Lager für Ordnung zu suchen, dass also Menschen, die höhere Toleranz haben, die nicht mehr gewährt wird. Und das andere ist, ich verstehe schon, wenn ein Veranstalter in Hamburg sagt, ich möchte nicht, dass mir die Bude demoliert wird, schon gar nicht unter den gegenwärtig obwaltenden Umständen. Aber irgendwann muss man eben sich dann auch dem stellen. Meine Erfahrung ist übrigens, dass wenn solche Dinge passieren, dass dann eine relativ kleine Gemeinde von Störern eindringt, die dann, wenn das Publikum mutig genug ist, auch wieder den Saal verlassen müssen, weil sie nicht durchdringen mit ihren irrigen und sektiererischen Positionen.
Worüber wir jetzt sprechen, das nennt sich Cancel Culture. Ist das wie mit der Schwangerschaft? Kann man das mit der Liberalität nur ganz oder gar nicht?
Absolut. Die Meinungsfreiheit ist ein absolut hohes Gut. Ich erinnere an ihre Ursprünge. Das ging gegen Intoleranz, das ging gegen die verordnete Meinung durch die Obrigkeit. Und das hatte auch etwas zu tun mit der Gewissens- und Religionsfreiheit. Wenn ich nicht mehr sagen darf, was ich denke, auch wenn das meinem Nachbarn oder einem Zuhörer oder einer Passantin nicht passt, dann ist es mit der Liberalität zu Ende. Und dann ist auch die Demokratie schwerstens bedroht, denn sie lebt davon, dass man sagen kann, was man denkt. Ich toleriere ja auch die als zu Recht als Covidioten bezeichneten Menschen, die auf der Straße herumlaufen und Corona-Skepsis verbreiten, wenn sie sich dann an die Regeln einer genehmigten Demonstration halten. Und insofern verlange ich auch, dass von anderen Toleranz geübt wird gegenüber einer Meinung, die denjenigen nicht passt, die ich wiederum vertrete. Es gibt übrigens einen Kollektivverdacht, also bestimmte Gruppen, zum Beispiel alte weiße Männer, zu denen ich mich rechnen darf, die werden kollektiv in Faschis gebracht. Die können eigentlich überhaupt nichts mehr sagen, weil sie sich eben angeblich durch Meinungsäußerungen, die sie mal getätigt haben, ins Unrecht gesetzt haben. Ich rede aber gar nicht von mir. Ich rede von so großen Menschen wie Immanuel Kant und anderen, die von Menschen vom Sockel gestoßen werden sollen, die vorher keine Zeile Kant gelesen haben.
Sie haben gesagt, in Veranstaltungen besteht immer die Möglichkeit, eine Gegenöffentlichkeit zu bilden. Die digitale Welt ist viel, viel größer. Da kann der Einzelne einschreiten. Wie groß müssen wir uns aufstellen, um die Werte zu erhalten? Ist es wichtig, dass wir beide uns jetzt miteinander unterhalten? Oder sollte man vielleicht auch mal sagen, wir versuchen es zu ignorieren, dann geht das von alleine?
Ich glaube nicht, dass es von alleine weggeht, weil in den letzten Monaten ist es schlimmer geworden. Sie haben recht, dass die mediale Aufmerksamkeit bestimmte Neigungen erst recht trotzig hervorruft. Das heißt, wenn den Störern solche Aufmerksamkeit geboten wird, dann fühlen sie sich ja bestätigt. Gleichwohl kann man es nicht einfach verschweigen. Ich glaube, es ist erforderlich, ein Dreifaches, mehr Rückgrat von Kulturveranstaltern. Die Artikulation der sogenannten schweigenden Mehrheit. Man kann die sektiererische Minderheit aus dem Saal bekommen. Und letztendlich, wenn es nicht anders geht, auch der polizeiliche Schutz von Meinungsäußerung. Da, wo, wie es anscheinend in Hamburg jedenfalls gerüchteweise verlautete, Gewalt angedroht wird. In einer Gesellschaft, in der man auch Verständnis hat für anti-intellektuelles Sektierertum, da braucht es dann auch den Mut, zum Beispiel eines Kollegiums in einer Schule oder der Kollegen in einer Universität oder eben der anderen Kulturveranstalter, die dann sagen, das möchten wir nicht tolerieren. Vieles, was jetzt passiert, passiert auf der Basis blanker Gerüchte. Das ist die Entmündigung eines mitdenkenden und womöglich kritischen Publikums, und zwar im Schutz der Anonymität. Diese Sektierer haben in der Regel keinerlei Sprecher, sie treten als anonymes Kollektiv aus, es ist keinerlei Transparenz, es gibt keinerlei elaborierte Begründungen, warum jetzt eine Veranstaltung angeblich nicht stattfinden kann. Es ist voller paranoider Übertreibungen. Es ist, wenn man so will, ein Terror ohne Bekennerschreiben, und das kennt man aus Revolutionen, nur dass im Moment gar keine Revolution im Gange ist, sondern eher die Reaktion auf dem Vormarsch ist.
Danke, Klaus Leggewie.
Ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Kultur. Orte des Kolonialismus in Deutschland.
In Braunschweig herrschten einst die Welfen, und nirgendwo in der niedersächsischen Stadt steht ein Sklavenhalter auf dem Sockel. Wie dort ein Kolonialdenkmal aussieht, schildert Landeskorrespondent Alexander Budde.
Der steinerne Löwe blickt von seinem Sockel. Leidensmiene, doch mit der Pranke hält das Raubtier die Weltkugel fest umkrallt. Auf der Rückseite des Denkmals ist das Sternbild Kreuz des Südens plastisch in den Stein modelliert. 2,5 Meter hoch und etwa genauso breit ist das Kolonialdenkmal im Stadtpark an der Jasperallee. Seit fast 100 Jahren steht es da, pompös eingeweiht im Jahr 1925. Der Verein ehemaliger Ostasiaten und Afrikaner hatte zu Ehren der gefallenen Kameraden der sogenannten Schutztruppe Südwest gesammelt. Seine Mitglieder rekrutierten sich vorwiegend aus ausgedienten Kolonialsoldaten, aber auch Kaufleute, Adel und Klerus der Löwenstadt ließen das Kaiserreich und den Kolonialismus hochleben. Historisch belegt ist, dass Soldaten der Schutztruppe Südwest nach 1904 etwa 75.000 Menschen im Kolonialgebiet umbrachten.
Ich bin in diesem Viertel groß geworden, meine Mutter hat da lange noch gelebt. Und die habe ich da irgendwann mal drauf angesprochen, weißt du eigentlich, was da für ein schreckliches Denkmal rumsteht? Und die hat gesagt, wie, wo steht denn da ein Denkmal? Und ich glaube, das hat so abgebildet, was ganz viele Leute hier in der Umgebung erlebt haben.
Wahrscheinlich nähme kaum ein Mensch noch Notiz von dem klobigen Kalksteinklotz, wären da nicht die Kunst- und Protestaktionen. Zuletzt wieder Transparente mit dem Schriftzug Black Lives Matter. Fredegard Henze freut es. Er ist Lehrer an der integrierten Gesamtschule Franzsches Feld gleich nebenan und grüner Lokalpolitiker in Braunschweig. Henze betrachtet den Löwen. Da kommt eine Frau im Rentenalter herangeradelt. Sie schimpft sofort los.
Es hat jetzt nichts mit früher alles zu tun. Aber es ist so, dass die Jugend heute nichts mehr respektiert. Die müssen alles entweder kaputt machen, beschriften und so weiter. Und das lehne ich ab.
Die ruhmreiche Eroberung deutscher Kolonien wird da ja gelobt.
Okay, Kolonialzeit. Ich habe von früher auch nicht mehr alles im Kopf.
Soll ich Ihnen mal sagen, was wir mit dem Teil gemacht haben vor ein paar Jahren?
2006 war das. Ein Schüler fragte nach dem Denkmal, das keiner kennt. Henze bildete eine Arbeitsgruppe, suchte vertiefende Lektüre aus, schließlich ein Ortsbesuch.
Und da habe ich das erste Mal festgestellt, dass das eigentlich ein Schandmal ist. Weil da wird deutsche Kolonialgeschichte abgefeiert in ehemals Deutsch-Südwest. Gab es den berühmt-berüchtigten ersten Völkermord, als die Herero in die Wüste getrieben wurden und dort verdurstet und verhungert sind. Und das hat natürlich die Schüler sehr angerührt.
Doch was tun? Bildersturm? Einen Bristol-Moment gab es damals schon, erinnert sich Henze. Ein paar junge Männer machen den Vorschlag, das Denkmal mit Äxten zu zerhacken.
So, da war aber schnell klar, das bringt ja keine Auseinandersetzung, das bringt eine Schlagzeile in der Zeitung.
Am Ende verhüllen sie das missliebige Monument. Es gibt eine Ratsdebatte, die im Sande verläuft. Immerhin, die Stadtoberen lassen hier am Volkstrauertag keine Grenze mehr ablegen. Erläuterungstafeln verweisen nun auf die kontroverse Geschichte des Denkmals und auf das Schulprojekt. Per QR-Code im Internet abzurufen, weitere Informationen der Stadt zum Verlauf der Debatte, neuerdings auch mit Bezügen zum Tod George Floyds in den USA. Fredegard Henze und die Radlerin streiten noch eine ganze Weile über Protest und Forschergeist und den Beitrag der Jugend zur deutschen Erinnerungskultur. Einig sind sich die beiden in einem Punkt.
Das kollektive Gedächtnis darüber, dass Deutschland mal eine Kolonialmacht gewesen ist, ist relativ klein. Und ich glaube, wenn man das hochhalten will, dann ist es gut, dass man einen Stolperstein wie diesen im Gelände stehen lässt.
Geschichte ist eben halt nicht schwarz und weiß, sondern grau. Und das tut manchmal auch ziemlich weh.
Konstatiert Thomas Kubetzki. Den Geschäftsführer des Instituts für braunschweigische Regionalgeschichte schmerzt die Vorstellung, das Denkmal würde abgeräumt und ins Museum verbannt. Es ist Projektionsfläche und historisches Zeugnis, sagt er.
Man kann sich bei diesem Kolonialdenkmal jetzt natürlich fragen, warum bauen da Leute in den 20er Jahren in schwierigen wirtschaftlichen Situationen mit Privatmitteln so ein Denkmal dahin? Was hat das auch mit Fragen der nationalen Identität zu tun?
Peter Rosenbaum, Ratsherr der Bürgerinitiative Braunschweig, ärgert hingegen die Trägheit seiner Politikerkollegen, wenn es um koloniale Denkmäler geht.
Man versucht, das zu umgehen, Ross und Reiter zu nennen und vor allen Dingen die Konsequenzen daraus zu ziehen für die heutige Politik. Und wenn wir das dann im Rat hinterfragen, dann wird gesagt, ja, es sei gar nicht klar, ob das überhaupt Völkermord in Namibia gewesen ist.
Obwohl die Debatte um das Kolonialdenkmal in Braunschweig schon seit 15 Jahren schwelt, gibt es anscheinend trotzdem noch lange keinen Konsens darüber, wie mit der Kolonialvergangenheit umzugehen sei. Eins ist seit den neuesten Black Lives Matter-Protesten aber klar: Ignoranz wird es nicht richten.
It is the path of relentless struggle.
Eine Welt 2.0. Dekolonisiert euch. Das Jahresthema der Denkfabrik von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Ausgewählt von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern. Alle Beiträge zum Thema finden Sie in der DLF-Audiothek oder unter deutschlandradio.de/Denkfabrik.
Und in der Kultur vom Tag geht's jetzt weiter mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Augsburger Friedenspreis geht in diesem Jahr an den katholischen Münchner Kardinal Reinhard Marx und den evangelischen bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford Strom. Mit der Auszeichnung würdigt man zwei Männer, die den Blick nicht auf Unterschiedlichkeiten lenken, sondern das Gemeinsame betonten, sagte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber. Der Preis wird alle 3 Jahre verliehen und die Preisträger werden immer am 8. August bekannt gegeben, der Tag, an dem die Stadt jährlich einen nur für Augsburg geltenden offiziellen Feiertag begeht, das Hohe Friedensfest. Es geht zurück auf den Westfälischen Frieden von 1648, mit dem die Unterdrückung der Augsburger Protestanten im Dreißigjährigen Krieg beendet wurde. Mit dem Abkommen erhielten die Bürger der Stadt die volle konfessionelle Gleichberechtigung. Pedro Casadaliga, der ehemalige Bischof von São Felix in Brasilien, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Als einer der profiliertesten Vertreter der Befreiungstheologie geriet er Mitte der 1980er Jahre in Konflikt mit dem Vatikan. 1988 musste er in Rom beim damaligen Präfekten der Glaubenskongregation Kardinal Ratzinger Bericht erstatten. 2012 erhielt Casadaliga aus den Händen von Brasiliens Staatspräsidentin Rousseff einen Menschenrechtspreis. Damit würdigte die Regierung das Engagement des Kirchenmanns für die Landrechte des indigenen Cervantes-Volkes, das für eine Rückgabe seines traditionellen Siedlungslandes im nördlichen Bundesstaat Mato Grosso kämpft. Der Vorsitzende der Hollywood-Auslandspresse, die alljährlich die Golden Globes verleiht, ist tot. Lorenzo Soria sei im Alter von 68 Jahren gestorben, teilte die Hollywood Foreign Press Association mit. Kerstin Zilm.
Noch im Juli hatte er für La Stampa über Ennio Morricone, Ringo Starr und Tom Hanks geschrieben. Er legte großen Wert auf die Macht der Filmindustrie, die Welt zu heilen und Ungerechtigkeiten aufzuzeigen, erklärte seine Familie in einem Statement. Soria wurde von den Mitgliedern der Auslandspresse 5-mal zum Vorsitzenden gewählt. Die Hollywood Foreign Press Association vergibt die Golden Globes seit 1944. Ihre Preise gehören nach den Oscars und Emmys zu den begehrtesten der Kino- und Fernsehbranche.
Kultur ist nicht nice to have, sondern Kultur ist ein Lebensmittel. Das sagte Bundespräsident Steinmeier beim Besuch eines Open-Air-Konzertes des Schleswig-Holstein-Musikfestivals. Nach einem Auftritt des österreichischen Percussion-Virtuosen Martin Grubinger würdigte das Staatsoberhaupt die unter der Corona-Pandemie leidende Kunst- und Kulturszene. Das Schleswig-Holstein-Musikfestival musste in der geplanten Form abgesagt werden. Stattdessen gibt es unter dem Motto Sommer der Möglichkeiten ein an die Corona-Bedingungen angepasstes Programm.
Unter einem Dach, aber von unten nach oben, sollte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz reformiert werden. Das sagte in Fazit gestern Friederike Seyfried, die zu den Direktoren der staatlichen Museen zu Berlin gehört, die sich gemeinsam für mehr Autonomie und Freiheit ihrer Häuser bei der Neuaufstellung ausgesprochen haben.
Wir als Direktoren haben genug Kompetenz, um die Programmatik und die Zukunft unserer Häuser und der staatlichen Museen mitlenken und mitbestimmen zu können. Und dann sollten die, die davon am meisten betroffen sind, doch tatsächlich auch sagen können, wo die Defizite sind und auch welche Ideen wir haben, die vielleicht nicht immer ganz kongruent sind mit den Empfehlungen des Wissenschaftsrats. Wenn man sagt, dass Zeit Geld ist, dann glaube ich, kann man schon allein viel an den Strukturen ändern und damit viel einsparen.
Friederike Seyfried, die gestern Abend auch sagte, dass Stiftungspräsident Hermann Parzinger, also ihr Chef, auf den Appell noch nicht geantwortet habe. Fazit erhielt heute von ihm leider eine Absage. Kunst- und Museumsfachmann Nikolaus Bernau ist deshalb im Studio. Ist dieser öffentlich einmalige Zusammenschluss der Direktorinnen und Direktoren der staatlichen Museen zu Berlin ein Rüffel für Parzinger oder Kulturstaatsministerin Monika Grütters?
Ich würde sagen für beide. Und zwar einfach deswegen, weil Herr Parzinger und Frau Grütters planen jetzt gerade derzeitig eine Kommission, die aus Herrn Parzinger, Frau Grütters, dem Verwaltungschef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Herrn Dinters, und einer noch zu benennenden Person bestehen soll.
Diese Kommission, sagte Frau Seifried, ja.
Ja, das sagte Frau Seifried auch schon. Diese Kommission soll schon am 19.08. berufen werden. Das heißt, das ist auch in gewisser Weise ein Hilferuf der Direktoren der staatlichen Museen, denn die werden am heftigsten betroffen sein von der bevorstehenden Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Es ist ein Hilferuf einfach an die Öffentlichkeit. Deswegen auch dieses unglaubliche Vorgehen, was ja auf den ersten Blick in einer bürokratischen Veranstaltung, wie es die Stiftung nun mal ist, wirklich einzigartig ist, dass man sich direkt an die Öffentlichkeit wendet mit einem offenen Brief auf der Website der staatlichen Museen. Das hat es tatsächlich noch nie gegeben, ist alleine, wenn überhaupt, vergleichbar mit den offenen Briefen, die in den 1990er Jahren im sogenannten Berliner Museumskrieg gemacht wurden.
Wie erklärt sich denn, wenn wir in der Gegenwart bleiben, dass über die Kulturstaatsministerin zum Wissenschaftsrat überhaupt von oben agiert wurde, statt von unten die Museumsfachleute bei den Beratungen über die Zukunft mit einzubeziehen?
Naja, die Museumsleute wurden mit einbezogen, insofern als der Wissenschaftsrat sie ja interviewt hat. Der hat sehr große Interviews innerhalb der Mitarbeiter, auch mit den Direktoren gemacht, sogar mit pensionierten Direktoren. Also es gab eine sehr breite Datengrundlage. Das ist übrigens das Tolle an diesem Papier von dem Wissenschaftsrat, egal wie man zu den Schlussfolgerungen steht. Es ist eine phänomenale Sammlung von statistischem Material und von Daten. Aber tatsächlich ist es so, dass die Direktoren offensichtlich befürchten, dort findet wieder ein Akt von oben nach unten statt. Und da muss man sagen, haben sie leider eine ganz, ganz lange traumatische Geschichte zu bearbeiten, weil es das sehr, sehr oft in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gegeben hat. Beginnend mit dem Museumskrieg in den 1920er Jahren, als eben der Neubau der neuen Gemäldegalerie am Kulturforum gegen den Willen der jüngeren Mitarbeiter und vieler Kustoden durchgesetzt wurde. Oder nehmen wir die ganze Raubkunstdebatte, die eben einfach völlig verpennt wurde, obwohl es das längst in den Museen gab. Oder die ganze Frage der Vorbereitung des Humboldt-Forums, wo dann plötzlich den Mitarbeitern des Ethnologischen Museums Leute von draußen vorgesetzt wurden und Frau Grütters und Herr Parzinger relativ klar gesagt haben, na also ihr kriegt das nicht hin mit den Ausstellungen, ihr braucht die. Und natürlich der Paradefall mit dem sogenannten Gründungsintendanten-Trio, Herrn Parzinger, Herrn McGregor und Herrn Bredekamp, die ja ein unglaubliches Desaster hinterlassen haben, das gar nicht weiter aufgearbeitet wurde, sondern da wurde dann so von Frau Grütters gesagt, ja, jetzt ist die Zeit zu Ende und wir machen jetzt weiter. Das ist aber alles in den Museen sehr präsent, dass dort ständig Eingriffe von draußen auf sie kamen. Und ja, dagegen will man sich jetzt schon mal im Voraus wehren.
Verstehe ich Sie richtig, dass nicht nur die Stiftung Preußischer Kulturbesitz festgefahrene Strukturen hat?
Ganz klar, es ist auch ein Problem des Einflusses der Bundespolitik auf die Stiftung und da geht es eben genau um das, was die Direktoren dort gefordert haben, nämlich mehr Autonomie für die Stiftung insgesamt, wenn es sie denn künftig noch geben sollte, aber auf jeden Fall für die Museen. Mehr Autonomie bedeutet auch mehr Kontrolle über das Geld. Man muss allerdings im Hintergrund auch ganz kurz sagen, die Direktoren haben diese Autonomie bereits. Sie haben sie nämlich im Statut der Museen, das seit 1880 gilt, also relativ lange schon. Nur nehmen sie diese Autonomie nicht wahr. Sie kämpfen sich eben nicht durch bis jetzt gegen Herrn Parzinger, gegen Frau Grütters. Deren Macht beruht wesentlich auch darauf, dass ihnen diese Macht übergeben wurde, allerdings deswegen, weil sie eben den Griff zum Geldsäckel haben schlichtweg. Das heißt, die Direktoren können ihre Macht, die sie theoretisch haben, praktisch gar nicht ausüben. Und das ist genau dieses Wechselspiel, in dem die gerade agieren und versuchen, ihre eigenen Interessen doch noch ins politische Spielfeld zu bringen.
Könnte denn trotz der Autonomie, von der Sie eben gesprochen haben, wiederum das Argument der Politik sein, um Kontrolle über das Verfahren zu behalten, dass das Ganze denn doch zu teuer werden könnte, auch wenn Frau Seifried gesagt hat, man hat es durchgerechnet, wenn man Strukturen, Doppelstrukturen auflöst, dann könnte das alles auch wiederum Geld sparen?
Das ist zweifellos eine Möglichkeit, wie die Politik weiter die Kontrolle haben will. Und das muss man eben auch immer wieder sagen. Es gibt nicht das große Interesse daran, den staatlichen Museen wirklich Autonomie zu geben. Deswegen haben sie ja niemals eine Ausstellung über Russland gemacht, wie es heute ist. Niemals eine Ausstellung über China, wie es heute ist. Niemals eine Ausstellung über Autoritarismus oder über totalitäre Bewegungen. Einfach deswegen, weil das nicht im politischen Programm drin liegt. Eine wirklich autonome Institution könnte das machen. Deswegen, dort ist immer wieder die Geldfrage anzusprechen und die Frage, wie wird Geld zugeteilt? Und das ist genau das zentrale Thema, um das in den künftigen Monaten debattiert werden wird.
Sagt Museumsfachmann und Kunstkritiker Nikolaus Bernau über die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Warschau, Krakau, Lemberg, polnische Städte, die einst große jüdische Gemeinden hatten. 1939, hat Arno Lustiger geschrieben, lebten in Polen knapp 3,5 Millionen Menschen mit jüdischem Glauben. Krakau ist zur Erinnerungsstadt geworden. Florian Kellermann erzählt, dass das nun auch im Osten Polens so werden soll.
Im Zentrum von Białystok gibt es einen großen Park. Radfahrer ruhen sich hier aus, Mütter gehen mit ihren Kindern spazieren. Viele wissen nicht, welche Geschichte mit diesem Ort verbunden ist. Andrzej Rusewicz schon. Hier lag der sogenannte Rabbinerfriedhof, weil hier vor allem Rabbiner beerdigt waren. Er ist Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Friedhof stark zerstört. Die Deutschen haben viele Grabsteine zum Bauen verwendet. Nach dem Krieg haben das auch die Polen getan. Dann haben die Machthaber beschlossen, das alles mit Erde zu bedecken und einen Park daraus zu machen. Unbekannt ist, wie viele Macewas, wie viele Grabsteine unter der Erde liegen. Der Park steht so als Symbol für die vergessene jüdische Geschichte von Białystok. Sie reicht bis tief ins 17. Jahrhundert zurück. Einst war jeder zweite Białystoker jüdischer Herkunft. Andrzej Rusewicz gehört zu einer Gruppe von Bürgern, die der Stadt ihr Gedächtnis zurückgeben wollen. Ein Museum soll entstehen, oder vielmehr ein lebendiger Ort der Erinnerung, an den Menschen aus aller Welt kommen. Immer wieder kommen Menschen aus den USA, aus Australien, aus Israel hierher, deren Vorfahren von hier stammen. Vor kurzem hat uns eine Professorin aus Melbourne kontaktiert. Ihre Mutter hat hier gewohnt. Sie gehört dort einem Verein von Menschen an, die etwas mit Białystok zu tun haben. Sie singen dort jüdische Lieder aus Białystok, heute noch. Das ist doch fantastisch. Am anderen Ende der Welt gibt es Menschen, die sich nach dieser Stadt sehnen. Andrzej Rusewicz, 58 Jahre alt und Unternehmer, hat lange in den USA gelebt. Erst dort hat er erfahren, dass seine Heimatstadt Białystok früher ein wichtiges jüdisches Zentrum war. In der Schule hat er darüber nichts erfahren, obwohl der berühmteste Sohn der Stadt Jude war, Ludwig Samenhof, der Erfinder der Kunstsprache Esperanto. Katarzyna Stop-Rutkowska, Soziologin an der Universität Białystok. Wir sind eine Stadt ohne Gedächtnis. Das ändert sich, aber nur langsam. Die meisten Einwohner kamen nach dem Zweiten Weltkrieg aus den umliegenden Dörfern. Sie kamen in eine größtenteils zerstörte Stadt und bauten sie wieder auf. Sie haben Bildung erlangt und ihre Identität auf das gegründet, was es im Hier und Jetzt gab. Das Vergangene, das Jüdische, kannten sie einfach nicht. Andrzej Rusewicz ist zu dem Gebäude spaziert, wo das Museum seinen Platz finden soll. Eine ehemalige Gewerbeschule. Der zweigeschossige Klinkerbau stammt vom Beginn des 20. Jahrhunderts, wo einst vor allem junge Juden lernten. Das Gebäude steht seit Jahren leer. Es wird Millionen Euro kosten, es instand zu setzen. Aber der Verein, der das Museum gründen will, ist zuversichtlich. Geschäftsleute aus der Stadt haben sich bereit erklärt zu helfen. Jeder kann zum sogenannten Patron werden über die Internetseite des Projekts jewishbialystok.pl. Das Museum wolle möglichst ohne öffentliche Mittel auskommen, sagt Andrzej Rusewicz. Ich habe Angst vor Politikern, die sich in so ein Projekt einmischen könnten. Ich will nicht, dass jemand Geld gibt und dann sagt, was wir hier tun können und was nicht. Im Moment sind polnisch-jüdische Themen ja eher Reizthemen. Und das Letzte, was wir wollen, ist es, unangenehme Dinge unter den Tisch zu kehren. Die gibt es. Ein Beispiel: 1906 kam es zu einem Pogrom in der Stadt, dem 82 Juden zum Opfer fielen. Nach Ansicht von Historikern wurde es vom zaristischen Russland provoziert, zu dem Ostpolen damals gehörte. Dennoch verweist das Pogrom auf ethnische Konflikte. Wie Politiker Einfluss nehmen, hat zuletzt das Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau erlebt. Die rechtskonservative Regierung verhinderte die erneute Berufung des Direktors. Er hatte sich unter anderem durch eine Ausstellung über Antisemitismus unbeliebt gemacht. Das Museum in Białystok solle einen Beitrag leisten, Vorurteile abzubauen, sagt Andrzej Rusewicz. Uns kommt es sehr darauf an, Kontakte zwischen Menschen herzustellen. Ich möchte Schulen hier helfen, Verbindungen zu jüdischen Schulen in Israel oder in anderen Ländern zu knüpfen. So ein Austausch würde den kulturellen Horizont der jungen Menschen enorm erweitern. Aber auch ohne Museum ist der Białystoker Verein schon aktiv. Die Mitglieder kümmern sich um jüdische Friedhöfe in der Region und organisieren Gedenkveranstaltungen. So am nächsten Wochenende zum 77. Jahrestag des Aufstands im Białystoker Ghetto, das von den deutschen Besatzern eingerichtet worden war.
Ein jüdisches Museum in Białystok, Florian Kellermann berichtete. Nicht nach vorn, sondern zurück schaut jetzt Arno Orzesek. Der Samstag ist ein Fazit der Tag für die Feuilleton-Wochenschau.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wird am Ende alles gut? So lautete die Frage, mit der die Wochenzeitung Die Zeit auf der Titelseite die Artikel zum 250. Geburtstag des Philosophen Georg Friedrich Wilhelm Hegel im Feuilleton bewarb. Laut Hegel wird am Ende tatsächlich alles gut, aber wirklich erst am Ende. Vorher jedoch treibt der sogenannte Weltgeist, Hegels berühmte superspekulative Denkfigur, die Geschichte ohne Rücksicht auf Verluste voran. Oder in den Worten von Zeitautor Thomas Assheuer: Es ist vor allem das Negative, das den Weltgeist nach vorn in die Zukunft peitscht. Sein Lebenselixier sind Gewalt und Zerstörung. Es sind blutige Schlachten und große historische Feindschaften, die ganze mörderische Rivalität der Völker und Nationen. Ohne derartige Kämpfe trete der Weltgeist für Hegel müde auf der Stelle und gelangte nie an sein Ziel. Der Weltgeist hat kein Schonen und kein Mitleid, so Hegel. Er fegt das Individuum hinweg und erst am Ende, nach seinem notwendigen Gang übers Gräberfeld der Geschichte, kommt er versöhnt zur Ruhe. Bitter genug, aber in diesem Sinne wären auch die fürchterlichen Explosionen in Beirut irritationsfrei dem notwendigen Gang übers Gräberfeld der Geschichte zuzurechnen. Lena Bob indessen betrauerte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das, was im Staub der Explosionen untergegangen ist. Beim Gang durch diese Ruinen scheint unvorstellbar, wer die Verwüstung beseitigen, die Stadt wieder aufbauen und das alles bezahlen soll. Was auch deswegen besonders tragisch ist, weil gerade auf diesen Vierteln an der Küste ein guter Teil des Mythos vom modernen Beirut gründete. Der Kampfgeist dieser Stadt, ihre Energie und ihr Freiheitsstreben waren hier spürbar wie nirgendwo sonst. Ihre zum Mittelmeer gewandte Seite ermöglichte und verkörperte eine Offenheit, die vieles denkbar machte, was an anderen Orten im Land und in der arabischen Welt unerhört ist. Die Explosion hat viel mehr hinweggefegt als diese Viertel. Sie hat die von ihnen ausgehende Hoffnung, ihre Symbolkraft zerstört. Lena Bob in der FAZ. Und da wir gerade auf dem Gräberfeld der Geschichte stehen, unter dem Titel Koran und Kalaschnikow erläuterte die Schriftstellerin Ronja Othmann in der Tageszeitung, wie gefährlich der globale Herrschaftsanspruch des Islamismus ist. Othmann beklagte, die Linke habe keine klare Haltung zum Islamismus und relativiere ihn oft zu einem Teil des antikolonialen Widerstands. Dann wurde die Taz-Autorin konkret. Unter dem Banner »Gemeinsam gegen rechts« werden Querfronten gebildet, wie bei dem Bündnis Hashtag Unteilbar, bei dem der Zentralrat der Muslime ZDM Erstunterzeichner ist. Zum ZDM gehören unter anderem der Verband der türkischen Kulturvereine in Europa, der den Grauen Wölfen zugerechnet wird, und das Islamische Zentrum Hamburg, das dem obersten Geistlichen des Irans untersteht. Man will möglichst divers sein, intersektional. Mit wem man sich eigentlich verbündet, ist oft zweitrangig. XYZ sei ja schließlich von Rassismus betroffen und man selbst, Weißer oder Weiße, deswegen nicht in der richtigen Sprecher-Sternchen-Innen-Position. Eine ähnlich kräftige Klatsche bekam die Linke von dem Großpublizisten Slavoj Žižek, der sich in der 90er Zeitung über gewisse Teilnehmer auf Black Lives Matter-Demonstrationen erregte. Die protestierende Linke ist doch gar keine Linke. Freunde aus New York berichten mir, dass die Weißen, die bei solchen Demonstrationen mitlaufen, praktisch ausschließlich der oberen Mittelschicht angehören. Sie wollen sich einfach ungern schuldig fühlen. Das ist ein typisches Phänomen. Nicht die Opfer der sozialen Ungerechtigkeit demonstrieren, sondern die Privilegierten. Und wann immer die Privilegierten auf so eine Weise demonstrieren, lügen sie. In der Süddeutschen Zeitung kam der Philosoph Achille Mbembe zu Wort, der des Antisemitismus bezichtigt worden ist. Doch nicht darum ging es Mbembe in der SZ, sondern um die Wirkung von Pandemien. Angesichts des Zustands der Erde besteht die Gefahr, dass bald weitere Pandemien auftreten. Da jede von ihnen letztlich die Möglichkeit unserer Vernichtung impliziert, werden sie große Ängste hervorrufen, begleitet von Aufwallungen der Irrationalität. Mehr noch, sie werden mehr denn je die Frage nach dem Recht auf Existenz aufwerfen, dem Recht auf Zukunft. Dieses Recht auf Existenz wird immer weniger zu trennen sein von seinem Gegenpart, der Frage, wer die Ansteckung in sich trägt, wer also eliminiert werden kann, damit die Masse überlebt. Dass diese scheinbar gesundheitspolitischen Entscheidungen letztlich das Überleben derer bedrohen, die unerwünscht sind, ist momentan das große Risiko. Düstere Ausblicke von Achille Mbembe. Mag sein, dass Sie unseren Wochenrückblick bis hierher für eine Art Abrechnung mit der Gesamtscheiße halten, um eine Überschrift aus der Wochenzeitung Der Freitag zu zitieren. Und selbst wenn wir nun zum Erfreulichen kommen, trotz Corona wurden die Salzburger Festspiele mit der Oper Elektra eröffnet, frei von Misslichem ist es nicht. In der FAZ mokierte sich Jan Brachmann über das Festspielpublikum. Je teurer das Tuch um die Hüften, desto geringer die Bereitschaft, eine Maske zu tragen und wenn, dann eine aus Alabastern schimmernder Krawattenseide. Ein Mann im blauen Lacoste-T-Shirt verschachert eilig Last-Minute-Tickets und durchkreuzt damit das Sicherheitskonzept des personalisierten Kartenverkaufs. Die Infektionskettenverfolgung ist schon im Ansatz perdu. Unmaskierte Fotografen und Fernsehkameraleute schieben sich, lüstern auf den nächsten Schuss zwischen die Massen. Die Salzburger Festspiele 2020 haben begonnen. Wer weiß, wie lange sie dauern werden. Immerhin, die Elektra-Aufführung selbst, Regie, Krzysztof Warlikowski, nannte Jan Brachmann eine Glanzleistung. Und einen Tag später hieß es in der Neuen Zürcher Zeitung, bei den Salzburger Festspielen sorgt die Dirigentin Joanna Malwitz mit Così fan tutte für das vollendete Mozartglück. Das war's. Falls Sie übrigens Ihre Pläne für den weiteren Sommer Corona-halber aufgeben mussten, beachten Sie bitte den Ratschlag, der in der Taz Überschrift wurde. Es nützt nichts, der Zukunft hinterherzutrauern.
Arno Ozeseks Rückblick in die Zeitungsfeuilletons der Woche. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.